SRF 1.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Die Kantonsregierung Freiburg bleibt bürgerlich. Nur 562 Stimmen trennen den Kandidaten der CVP von dem der SP und Freiburg von einem Epochenwandel. Über den Unsinn von Grenzen. Die Jurassier stimmen über die Vereinigung ab. Die einen wollen eine lächerliche Grenze abschaffen, die anderen halten die Abstimmung über eine Grenze für ein lächerliches Thema. Dann etwas viel Pädagogik.
Die Schule hat nicht den Auftrag, bestimmte Wertvorstellungen quasi zu indoktrinieren oder zu transportieren. Das darf sie nicht.
Pro und Contra zum Lehrplan 21. Und vom Geruch des Unglücks. Svetlana Alexievich gewinnt den diesjährigen Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Im Kanton Freiburg ist die politische Überraschung ausgeblieben. Die Bürgerliche behalten die Mehrheit in der Kantonsregierung. Matthias Heimo.
Nur gerade 562 Stimmen gaben am Schluss den Ausschlag zugunsten von Jean-Pierre Sicken. Er habe ziemlich geschwitzt, sagt der Gewinner.
Ja, selbstverständlich. Das war sehr knapp, eng.
Das knappe Resultat ist eine Kopie des ersten Wahlgangs. Schon vor 3 Wochen hatte Jean-Pierre Sicken rund 500 Stimmen Vorsprung auf seinen Herausforderer, SP-Nationalrat Jean-François Steyert. Einen Vorsprung, den er heute vor allem dank dem ländlichen Freiburg verteidigen konnte. In 6 von 7 Freiburger Bezirken erhielt Jean-Pierre Sicken mehr Stimmen als Jean-François Steyert, außer im Saanebezirk mit der Kantonshauptstadt Freiburg. Dass es im bürgerlichen Freiburg und trotz einer bürgerlichen Wahlallianz von CVP, FDP und SVP so knapp wurde, liegt an den beiden Kandidaten. Jean-Pierre Sicken auf der einen Seite ist selbst in seiner eigenen Partei, der CVP, nicht unumstritten. Vielen politisiert er zu stark rechts. SP-Nationalrat Jean-François Steyert auf der anderen Seite hat sich in Bern einen Namen als pragmatischer und umsichtiger Politiker gemacht. Dass er heute fast 50% der Stimmen erhalten hat, darf also ruhig als Achtungserfolg angesehen werden.
Und nun zu den weiteren Nachrichten des Tages mit Yvonne Lambricker.
Bei einem religiösen Hindu-Fest in Zentralindien sind Dutzende Menschen in Panik geraten. Mindestens 90 verloren ihr Leben, mehr als 100 Gläubige wurden verletzt. Laut der Polizei gerieten die Menschen auf einer Brücke in Panik, nachdem sich Gerüchte verbreitet hatten, die Brücke sei kurz davor zusammenzustürzen. An dem religiösen Fest im Bundesstaat Madhya Pradesh nahmen rund 25.000 Personen teil. Zwei tropische Wirbelstürme haben in Indien und auf den Philippinen große Verwüstung angerichtet und Dutzende Todesopfer gefordert. 1,4 Millionen Menschen mussten flüchten. An der indischen Ostküste starben mindestens 17 Menschen. Auf den Philippinen starben mindestens 13 Menschen. Sie ertranken in den Fluten oder wurden durch umstürzende Bäume oder Stromschläge getötet. In Syrien haben Bewaffnete mehrere IKRK-Mitarbeiter entführt. Das Internationale Rote Kreuz hat eine Meldung der syrischen Nachrichtenagentur SANA bestätigt. Demnach werden 6 Mitarbeiter vermisst, die in 2 IKRK-Autos unterwegs nach Damaskus waren. Der diesjährige Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht an die weißrussische Schriftstellerin Svetlana Alexievich. Die 65-jährige Autorin gilt als moralisches Gedächtnis der zerfallenen Sowjetunion. Bekannt wurde Alexievich unter anderem mit ihren Texten über die Katastrophe von Tschernobyl und über den sowjetischen Afghanistan-Krieg. Der Friedenspreis wurde anlässlich der Frankfurter Buchmesse verliehen. Diese ist nach 5 Tagen zu Ende gegangen. Die größte Bücherschau der Welt zog 276.000 Besucher an, wie eine Schätzung der Veranstalter ergab. Das sind etwas weniger als letztes Jahr. Ehrengast war dieses Jahr Brasilien. In Irak sind bei mehreren Autobombenanschlägen mindestens 9 Menschen getötet worden. 70 Personen sollen verletzt worden sein, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Seit Januar kamen bei Gewalttaten in Irak mehr als 5.000 Menschen ums Leben. Die israelische Armee hat zwischen dem Gazastreifen und Israel einen neuen unterirdischen Tunnel entdeckt und zerstört. Gemäß Militärangaben war der Tunnel fast 2 Kilometer lang und lag etwa 18 Meter unter der Erde. Rund 500 Tonnen Zement und Beton seien dafür verwendet worden. Papst Franziskus hat mehr als 500 Geistliche selig gesprochen, die im spanischen Bürgerkrieg ermordet worden waren. An der Seligsprechung im Nordosten Spaniens nahmen mehr als 20.000 Menschen teil. Papst Franziskus wandte sich in einer Videobotschaft an die Gläubigen. Der Schweizer Motorradfahrer Tom Lüthi ist beim Grand Prix von Malaysia aufs Podest gefahren. Lea Führer.
Tom Lüthi erreichte Rang 3 hinter den beiden Spaniern Esteve Rabat und Pol Espargaró. Dies ist Tom Lüthis vierter Podestplatz in dieser Saison. Der zweite Schweizer, Dominik Egerter, fuhr beim GP von Malaysia auf Rang 5. In der Formel 1 sicherte sich der Schweizer Rennstall Sauber beim Grand Prix von Japan 14 WM-Punkte dank dem 6. Rang von Nico Hülkenberg und dem 7. Rang von Esteban Gutierrez. Sieger ist zum 5. Mal in Folge Sebastian Vettel. Dem deutschen Red Bull-Piloten ist der Weltmeistertitel damit kaum mehr zu nehmen. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft muss im abschließenden Gruppenspiel gegen Slowenien am Dienstag auf Xherdan Shaqiri verzichten. Der Mittelfeldspieler ist wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel vom Trainingscamp in Feusisberg nach München abgereist. Nun muss er rund 2 Wochen pausieren. Trainer Ottmar Hitzfeld wird keinen Ersatz aufbieten. Im Tennis hat die Weltnummer 2 Novak Djokovic das ATP-Turnier in Shanghai gegen den Argentinier Juan Martín del Potro gewonnen und so seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt. Derweil hat Roger Federer nach einer bislang enttäuschenden Saison die Zusammenarbeit mit Coach Paul Anacon nach 3 Jahren per sofort beendet.
Das Wetter. Morgen regnet es vor allem im Jura und im Mittelland ab und zu. Sonst wird es nur selten nass. In den Alpen und im Osten scheint auch zeitweise die Sonne. Die Temperatur erreicht beidseits der Alpen rund 15 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Wenn die Krise vor der Nase liegt, zum Abschluss des IWF und Weltbank-Jahrestreffens in Washington D.C. Wenn das normale Leben zu Literatur wird, Svetlana Alexievich in Frankfurt. Moslems in Moskau. Ein traditionell gutes Verhältnis wird schwieriger. Dann, wie viel Zeigefinger? Diskussionen um den Lehrplan 21. Und wie viel Grenzen? Vor der Abstimmung über einen Jura. Während der Eurokrise mussten sich die Europäer immer wieder Kritik anhören am Jahrestreffen von IWF und Weltbank. Diesmal sind die USA dran. In wenigen Tagen erreicht das Land seine Schuldenobergrenze. Wenn sich Republikaner und Demokraten nicht einigen, droht der größten Volkswirtschaft der Welt die Zahlungsunfähigkeit und der Welt ein finanzpolitischer GAU. Das löst Ängste aus in der internationalen Finanzwelt und in der Schweiz. Maren Peters aus Washington.
Die Anspannung war bei allen spürbar, auch bei IWF-Chefin Christine Lagarde.
Failure to raise the debt ceiling would cause serious damage to the US economy, but also to the global economy as a result of the spillover effect.
Der Währungsfonds sieht die Weltwirtschaft endlich wieder etwas auf dem Weg der Erholung, aber das Risiko, dass es wieder abwärts gehen könnte, ist groß. Auch deshalb kommt der US-Budgetstreit zur absoluten Unzeit. Fast flehentlich appellierten Finanzminister und Notenbankchefs aus aller Welt an die USA, sich rasch zu einigen, wohl wissend, dass sie mehr nicht machen können. Ob die Appelle auch gehört werden? Die Schweizer Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf ist zuversichtlich.
Die USA, davon gehe ich zumindest aus, ist sich selbstbewusst, dass sie als Weltmacht sich das an sich gar nicht leisten können, weil das enorme Konsequenzen auf die ganze Welt hat.
Negative Auswirkungen seien schon jetzt greifbar, sagte der Vorsitzende des IWF-Finanzausschusses, Tharman Shanmugaratnam. Der anhaltende Streit schaffe Unsicherheit und die könnte private Investoren davon abhalten, zu investieren. Ihre Investitionen seien aber das Kernelement der erhofften wirtschaftlichen Erholung.
It's a clear negative when we think about the key element of recovery that has to take place in the next 1 to 2 years, which is the recovery of private investment.
Wenn die USA es nicht schafften, ihren Budgetnotstand bald zu überwinden und insbesondere die Schuldenobergrenze noch diese Woche zu erhöhen, gehe Vertrauen verloren. Die Investitionen blieben dann aus, sagte Shanmugaratnam, der auch Finanzminister von Singapur ist.
Private investment hinges on confidence and if we don't get clear resolution on the US fiscal deficit and the debt issue, it's going to be hard to see how that confidence is going to come back.
In der Schweiz merke man im Moment noch nichts davon, sagte Nationalbankpräsident Thomas Jordan. Aber
Ist natürlich kein gutes Zeichen, wenn das wichtigste Land in der Welt eine ungeordnete Fiskalpolitik hat. Und das wird mit der Zeit natürlich auch Auswirkungen auf alle anderen haben.
Es steht viel auf dem Spiel, auch für die Schweiz. Und das nicht nur, weil das bislang robuste Wirtschaftswachstum einen Dämpfer bekommen könnte. Die Nationalbank sitzt auf Währungsreserven in dreistelliger Milliardenhöhe. Ein beträchtlicher Teil davon in US-Dollar, sagte Jordan.
Wir halten rund ein Viertel unserer Devisenanlagen in US-Dollars und davon ist ein beachtlicher Teil in amerikanischen Wertpapieren.
Dass die Nationalbank ihre Dollaranlagen demnächst abschreiben muss, befürchtet er nicht.
Es gibt sicher eine bestimmte Unsicherheit am Markt, eine bestimmte Volatilität. Kann auch durchaus sein, dass die Papiere kurzfristig an Wert verlieren werden, aber in der langen Frist sollte das Problem sowieso gelöst werden können. Und deshalb habe ich eigentlich keine Angst, dass auf diesen Wertpapieren wir mittelfristig oder längerfristig Geld verlieren werden.
Schon in 4 Tagen werden die USA die Schuldenobergrenze erreicht haben. Auch wenn die Nervosität groß ist, noch hoffen alle, dass eine Eskalation abgewendet werden kann.
Svetlana Alexievich ist heute mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden für ihren neuesten Roman Secondhand Zeit. Die 65-jährige Autorin gilt mit ihren dokumentarischen Büchern als moralisches Gedächtnis des zerfallenden Sowjetimperiums. Ruth Dickhofen von der ARD hat die Preisträgerin vorab getroffen.
Die Menschen sind sehr verletzt. Man hat das Land geteilt, ohne sie zu fragen. Sie haben das ganze Leben gearbeitet und stehen nun mit leeren Händen da. Und diejenigen, die die Stücke vom Kuchen unter sich aufgeteilt haben, leben hinter hohen Mauern.
Secondhand-Zeit, Leben auf den Trümmern des Sozialismus. Ein Gesellschaftsporträt von der Aufbruchsstimmung Anfang der 90er Jahre bis zur bleiernen Zeit heute. Der Sowjetmensch steht nach dem Zerfall des Landes und dem Ende des Systems nun ratlos und ohne Heimat da, in einer ihm fremden Welt. Freiheit macht ihm eher Angst.
In Russland, Weißrussland und der Ukraine hat es nie Freiheit gegeben. Im Baltikum, in Tschechien und Polen gab es Menschen, die sich noch an Freiheit und Demokratie erinnerten. Darauf konnte man sich zurückbesinnen. Aber bei uns kann sich niemand erinnern. Niemand weiß, was das ist, Freiheit.
Svetlana Alexejewitsch verkürzt, verdichtet, rhythmisiert und montiert hunderte von Interviews, die sie auf ihren Reisen führt, zu großen literarischen Chorwerken. Schlagartig bekannt wurde sie 1983 mit dem ersten Buch in dieser Reihe »Der Krieg hat kein weibliches Gesicht« über Soldatinnen in der Roten Armee. Sie hat über Kriegskinder, Selbstmörder und den Afghanistan-Krieg geschrieben. Für »Tschernobyl, eine Chronik der Zukunft« reiste sie jahrelang durch die verstrahlten Gebiete und ruinierte sich die Gesundheit.
Ich will ein Bild der Zeit zeichnen und der Gefühle des einfachen Menschen, der der Hauptdarsteller der Geschichte ist, dem aber nie jemand zuhört. Seine Geschichte geht verloren. Was bleibt, sind Gorbatschow, Jelzin und so weiter. Aber diese kleinen Leute geraten in Vergessenheit. Und ich gebe ihnen das Wort.
So gelingt es ihr, den Menschen in deren eigenen Worten aus der Seele zu sprechen und das Gesamtbild einer Gesellschaft und ihrer inneren Verfasstheit zu zeichnen. Eine Historikerin des Gefühls nennt sie sich, eine Menschenforscherin. Inspiriert vielleicht auch durch ihre Nachkriegskindheit als Dorflehrerkind, das abendelang den Gesprächen der Frauen zuhörte, die sich auf der Bank vor dem Haus gegenseitig ihre Geschichten vom Tod und vom Leiden erzählten. Zuverlässig erkennt sie in ihren Gesprächen den Moment des Übergangs.
Wo das Leben, das normale Leben zu Literatur wird, auf diesen Moment warte ich immer.
Literatur blitzt immer dann auf, wenn es wesentlich wird, wenn es ans Existenzielle geht. Sei es nun die Perspektive des Henkers oder des Opfers. Hier zitiert aus Secondhand-Zeit.
Du hast mich gefragt, ob der Mensch schnell aufhört, ein Mensch zu sein. Wie lange er durchhält. Ich sage es dir. Ramm ihm ein Stuhlbein in den Hintern oder eine Ahle in die Eier und er ist kein Mensch mehr. Kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm.
Selbstmitleid? Nein. Wenn auch Mitleid mit sich hat, der hat noch nicht sehr tief geschaut. Normales Unglück kommt mir lächerlich vor. Für mich ist das Show. Doch wenn ich ein Kind weinen höre, wenn ich einen Bettler sehe, da gehe ich nie vorbei. Diesen Geruch erkenne ich sofort. Den Geruch des Unglücks.
Nach Jahren in Stockholm, Paris und Berlin lebt Svetlana Alexejewitsch heute wieder in Minsk. Auch wenn sie dort als unerwünschte Person gilt, deren verbotene Bücher nur von ein paar mutigen Händlern unter der Ladentheke verkauft werden. Sie muss dort sein, wo die Menschen sind, über die sie schreibt. Der jungen Generation, die in Europas letzter Diktatur heute um ihre Menschenwürde ringt, möge der Westen mit Offenheit begegnen, plädiert sie. Visafreiheit wäre eine Möglichkeit.
Denn am meisten kann derzeit der Dialog bewirken. Dass die junge Generation, die heranwächst, die Welt kennenlernt, Kontakte pflegt, reist. Und dann wird ihre Zeit kommen. Die Diktatur ist ja im Grunde eine sehr altmodische und lächerliche Sache. Es braucht neue Menschen.
Etwa 20 Millionen Moslems leben in Russland, allein 10% in Moskau. Mit dem wachsenden Zustrom von Migranten aus Zentralasien wächst die muslimische Gemeinde und mit ihr eine islamfeindliche Stimmung. Zum Beispiel im Moskauer Vorort Balaschnik. Brigitte Zink.
Balaschik, einst eine kleine Provinzstadt, gehört heute zu Moskaus gesichtslosen Vorstädten. Häuserschluchten mit 30-stöckigen Wolkenkratzern verdecken das alte Zentrum, wo noch Backsteingebäude aus der Stalinzeit das Stadtbild prägen. Etwas abseits steht ein unscheinbares Wohnhaus. Nur ein Plakat mit dem Hinweis auf Kopftuchpflicht für Frauen zeigt, dass sich hier ein Gebetshaus für Muslime befindet. Im Kellergeschoss wartet der 80-jährige Farhad. Er ist Vorsitzender des Ältestenrates der muslimischen Gemeinde und lebt seit 30 Jahren in Balaschik. Vieles hat sich hier verbessert, seit die Sowjetunion nicht mehr existiert, sagt Farhad. Verbessert, weil das Religionsverbot aufgehoben und auch die muslimische Religion in der russischen Verfassung verankert wurde. Und dennoch hat Farhad Grund zum Klagen. Seit mehr als 20 Jahren kämpfen wir für eine Moschee in Balaschik, leider bisher vergeblich. Und wenn wir hier beten, machen uns die Bewohner das Leben schwer und beklagen sich. Imam Rais, der Vorsteher des Gebetshauses, geht voran durch die engen Gänge des Kellers, wo Hunderte von Schuhpaaren den Weg zum Gebetssaal versperren. Auch er verhandelt mit den Behörden über den Bau einer Moschee, auf die sie grundsätzlich Anspruch hätten. Seit Jahren hören wir hier nur Ausreden. Kein Platz, kein Geld, keine Zeit. Oder man sagt uns vor den Wahlen, stimmt für unsere Partei einiges Russland und wir bauen euch die Moschee. Nach den Wahlen passiert nichts und wir werden weiter vertröstet.
Они, скорее всего, боятся вот реакции, которая происходила в Москве, может быть, протестов, да.
Imam Reis glaubt, dass sich die Behörden vor Protesten fürchten. Vor Protesten, die sich gegen die wachsende Zuwanderung muslimischer Migranten aus Tadschikistan, Usbekistan oder dem Kaukasus richten. Moskaus Ultrarechte etwa marschierte im letzten Jahr so lange bei muslimischen Feiern auf, bis die Stadtbehörden den Bau einer fünften Moschee in der Hauptstadt absagten. Jetzt sei nebst der fremdenfeindlichen Stimmung auch eine gewisse Islamophobie spürbar, stellt Imam Rais fest.
В нашем молельном доме неоднократно били стекла. Вот почему есть решетки? Это чтобы стекла не били, потому что раз, два, три было.
Es kommt vor, dass man unsere Fensterscheiben einschlägt. Es wurde auch eingebrochen. Und immer öfter sieht man Türen, die mit Hakenkreuzen verschmiert sind. Es sind wohl die Nationalisten, die die Gegend hier unsicher machen und nicht so sehr die Bevölkerung.
Может быть, не столько местные жители, это хулиганы такие, вот молодежь какая-то, наверное, вот есть иногда.
Islamfeindliche Stimmungen hat es immer wieder gegeben, nach den beiden Tschetschenienkriegen etwa, oder wenn islamische Fundamentalisten Terroranschläge in Moskau verübten. Dann wurde die gesamte muslimische Gemeinschaft zum Sündenbock gemacht. Wenn mit der Zuwanderung nun auch radikal-islamische Fundamentalisten nach Moskau kommen, steigt der Druck auf Russlands moderat-muslimische Bevölkerung weiter. Das befürchtet nicht nur Imam Rais.
Mehr zu Moslems in Russland im International nach dem Echo auf Radio SRF 1. Ernährt euch gesund, Vorsicht im Internet, das sind nicht etwa Ratschläge verantwortungsbewusster Eltern, sondern Empfehlungen der Schule an die Schülerinnen. Der neue Lehrplan 21 sagt den Schülern viel stärker als früher, wie sie leben sollen. Doch diese Art Lebenshilfe kommt nicht überall gut an. Raphael von Matt.
Mit dem neuen Lehrplan 21 nimmt sich die Schule viel vor. Neben den klassischen Schulfächern packt sie eine ganze Reihe von Themen hinein, die in den Unterricht einfließen sollen, etwa im Bereich nachhaltige Entwicklung. Seite für Seite wird im Lehrplan genau aufgelistet, wie die Schülerinnen und Schüler die Menschenrechte achten, sich für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzen und schonend mit den Ressourcen umgehen sollen. Viel zu viele Details, findet da Hans-Peter Amstutz. Amstutz war 43 Jahre lang Lehrer und beschäftigte sich auch als Kantonsparlamentarier mit der Schule. Der Lehrplan gehe zu weit.
Der ganze Umweltschutz, die ganze Frage der Gleichberechtigung, das sind wichtige Angelegenheiten, aber das gehört einfach nicht in einen Lehrplan. Da genügen gewisse wenige Sätze und nicht ein eigentliches Programm, wie wir es jetzt finden im neuen Lehrplan.
Amstutz sieht im Lehrplan den Versuch, die Schüler zu beeinflussen, sie zu einem bestimmten Verhalten zu erziehen. Das dürfe die Schule nicht. Der pensionierte Lehrer erhält hier Unterstützung von Bildungsforscher Rudolf Künzli. Künzli untersucht seit Jahrzehnten Lehrpläne. Er sagt, im Bereich nachhaltige Entwicklung würden der Schule zu viele neue Aufgaben aufgebürdet.
So wie der Lehrplan 21 da in diesem Bereich ausgestaltet ist, führt er zu einer potenziell enormen Ausweitung des Amtsauftrags der Lehrerinnen und Lehrer. Das ist problematisch.
Problematisch findet Künzli, dass die vielen erzieherischen Aufgaben der Schule feinsäuberlich im Lehrplan festgeschrieben seien. Diese gehörten nicht in den Lehrplan, sondern seien einfach Teil des Schulalltages. Auch der Schweizer Lehrerverband LCH sieht Verbesserungsbedarf. Grundsätzlich stimme die Richtung. Die Schule solle Themen wie nachhaltige Entwicklung aufgreifen, sagt Jörg Brühlmann vom Lehrerverband. Aber
in der Schule muss man verschiedene Wertvorstellungen vergleichen, sehen, das ist, ob es das Religion ist oder Ernährung. Aber die Schule hat nicht den Auftrag, bestimmte Wertvorstellungen quasi zu indoktrinieren oder zu transportieren. Das darf sie nicht.
Versucht der Lehrplan also zu sehr, den Schülerinnen und Schülern ein nachhaltiges Verhalten aufzuzwingen? Nein, sagt ganz klar der oberste Chef des Lehrplanes, Christian Amsler. Amsler ist Erziehungsdirektor des Kantons Schaffhausen und Präsident der Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz. Er vertritt entschieden die Ansicht, dass die Schule den Jugendlichen auch den Weg weisen solle.
Ich bin klar der Meinung, dass es nicht nur darum geht, Stoff zu vermitteln, sondern eben auch die Kinder und Jugendlichen als eben engagierte und vollwertige Mitglieder dieser Gesellschaft auszubilden. Und die Schule darf da durchaus auch in diesem Bereich den Kindern etwas mit auf den Weg geben, eben auch bezüglich der Verantwortung, die wir diesem Planet gegenüber haben.
Auch als Liberaler könne er sehr wohl zum Lehrplan stehen.
Also ich habe kein Problem, auch als FDP-Vertreter, mit dieser Form, wie das abgebildet ist im Lehrplan 21. Und ich kann auch als Liberaler sehr gut schlafen nach wie vor.
Dennoch, wie stark der fächerübergreifende Bereich nachhaltige Entwicklung zum Schulstoff werden soll, diese Frage birgt noch einigen Zündstoff. Bis Ende Jahr können Parteien und Verbände zum Lehrplan 21 Stellung nehmen.
Die Jurassierweiler vorne dessous und vorne dessus auf 1000 Metern Höhe trennt nicht der Himmel, aber eine Straße, die gleichzeitig die Kantonsgrenze zwischen Bern und Jura bildet. Am 24. November stimmen die Jurassier darüber ab, ob sie einen neuen gemeinsamen Kanton Jura gründen wollen. Die Grenze ist sinnlos, sagen die einen, die anderen, die Abstimmung über eine Grenze macht heute keinen Sinn mehr. Patrick Mühlhauser.
Vorne dessous ist ein kleiner, abgelegener Weiler auf 1000 Meter Höhe im Berner Jura. Im Verkaufsladen steht Beatrice Amstutz. Die gebürtige Baslerin hat vor 30 Jahren den hiesigen Käser geheiratet. Die Käserei Amstutz produziert den Käse Tête de Moine.
Im Moment sind wir noch in der Weihnachtsproduktion und machen knapp 2000 Stück pro Tag.
Die Bauern arbeiteten hart in dieser kargen und abgelegenen Gegend. Die Milch bekommt die Käserei Amstutz von Bauern im Dorf, aber auch von jurassischen Bauern über die Kantonsgrenze hinweg geliefert. Die Jurafrage sei im Alltag kein Thema. Hier habe man andere Probleme.
Sei es Wohnen an der Peripherie von Grossstädten oder von Städten, sei es Transportfragen, sei es Abwanderungsfragen, Ausbildungsplätze. Das ist eigentlich mehr, was die Leute hier beschäftigt, als das Thema Jura oder nicht Jura.
Die Jura-Abstimmung damals, vor 40 Jahren, habe einen tiefen Graben in die Bevölkerung gerissen. Gewalt prägte die lange Auseinandersetzung und große Gehässigkeiten zwischen dem Süd- und Nordjura. Beatrice Amstutz.
Es hat Familien auseinandergeschissen, es hat Schulfreundschaften auseinandergeschissen. Man konnte quasi nicht mehr mit Mangel Fußball spielen oder so spielen. Das hat es also gegeben.
Die ältere Generation in Fornes-Dessous sei noch heute geprägt von dieser Zeit, sagt Beatrice Amstutz. Sie selbst werde einen leeren Zettel in die Urne legen, aus Protest. Sie wolle zeigen, dass die Jurafrage nicht mehr interessiere. Jahrhundertelang hat die Jura-Region zum Bistum Basel gehört. Nach Napoleons Niederlage wurde diese Gegend dem Kanton Bern zugeschlagen. Schon bald machte sich im französischsprachigen Gebiet Unmut bemerkbar. Das dauerte an, bis in den 1970er Jahren der Kanton Jura gegründet wurde. Der reformierte Südjura, in den während der Täuferverfolgung viele Deutsch-Berner flüchteten, entschied allerdings, beim Kanton Bern zu bleiben. In Fornes-Dessous sind diese deutschsprachigen Berner Wurzeln noch heute allgegenwärtig. Sie heißen Hess, Liechti oder eben Amstutz und sprechen Berndeutsch. So auch der Bauer Walter Amstutz, der die Milch seiner Kühe seinem Cousin in die Käserei liefert. Er könne nicht verstehen, weshalb heute wieder an der Kantonsgrenze gerüttelt werden soll, bloß weil die Separatisten das wollten. Und Walter Amstutz sagt, was viele im Berner Jura denken.
Sie lala, stören mich eben, das ist nichts. Ich bin gerne Berner, ich kann Deutsch schnurren und abstimmen kann ich schon, aber sie hätten es ja können lassen, wie es ist.
Ich war schon bei ihm. Lauf ich um sich, Jali.
Nur ein paar hundert Meter weiter nördlich im jurassischen Fornes-Dessus. Die Bäuerin Claudine Hirschi serviert Gästen vor dem Haus frischen Zopf, Wurst und Absinthe. Die bevorstehende Abstimmung weckt auch in ihr negative Erinnerungen an die 1970er Jahre. Sie sei aus dem Norden, ihr Mann aus dem Süden.
C'était très tendu, c'était quand même des moments de merde. Non, je veux plus revivre ces années-là, ces moments-là. C'est trop difficile.
Eine schlimme Zeit sei das gewesen. Sie werde am 24. November ein Nein in die Urne legen. Sie habe, was sie wolle, ihren Kanton Jura.
Notre canton, c'est notre canton. Si vous voulez venir, ben viens. Si vous ne pas, ben viens pas.
Die aus dem Süden sollen zu ihnen in den Kanton Jura kommen oder es bleiben lassen, sagt sie. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Bauer Alain Ullmann sitzt vor seinem Hof. Die Grenze zwischen Fornes-Dessus und Fornes-Dessous sei lächerlich, findet er.
Sur la plaine de Fornes, entre ces deux Fornes, c'est une limite qui n'a pas vraiment de sens. Cette frontière est un petit peu vraiment absurde, ridicule.
Er werde Ja sagen zu einem neuen gemeinsamen Kanton.
Moi, je suis, voilà, jurassien de cœur, et puis, voilà. On souhaite une fois qu'on se retrouve tous réunis tous ensemble.
Im Herzen sei er Jurassier und sein Wunsch sei die Wiedervereinigung von Süd- und Nordjura. Doch dass dies am 24. November der Fall sein wird, daran mag weder im jurassischen Fornes-Dessus noch im bernischen Fornes-Dessous jemand so recht glauben.
Patrick Mühlhauser, und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Karin Britsch, am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.